In der heutigen Folge haben wir uns mit Tierpfleger Tobias Bach auf der Iconie Fernwärme Pinguin Bay verabredet und werden uns die Publikumslieblinge der Zoom-Erlebniswelt mal etwas genauer anschauen. Herzlich willkommen zu Rangezoomt, Ihrer Podcast-Reihe mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rangezoomt, Ihrem Podcast mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und ich habe mir heute mal den Frack angezogen, um hier auf der Iconie Fernwärme Pinguin Bay mich gut ins allgemeine Bild anzupassen, wobei wir reden da über Klischees. Ne? Wir sind bei den Pinguinen zu Gast und viel wichtiger ist, wir haben einen Gast, der uns ein bisschen was zu den Pinguinen erzählt. Tobias Bach ist bei uns. Tobi, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass wir das zusammen machen.
Genau. Wir sitzen wirklich, das müssen wir immer dabei sagen, weil die Leute es ja nicht sehen, wir sitzen hier wirklich auf der Pinguinanlage. Um uns rum tummeln sich auch ein bisschen die Pinguine, aber das liegt in erster Linie daran, weil du was dabei hast, ne? In einem roten Eimer.
Ja, ganz genau. Ich fütter gerade unsere Pinguine. Wir füttern so 2 bis 4 Mal am Tag. Und genau, das ist jetzt die erste Fütterung, das Frühstück quasi. Dementsprechend sind die alle noch sehr euphorisch.
Ja. Sag mal, gleich zu Beginn, ne? Als ich mich vorbereitet habe auf die Folge, habe ich mir gedacht, Moment mal, Pinguine, Afrika, also für mich ging das jetzt so im ersten Moment nicht zueinander. Also leben die nicht eigentlich da, wo es kalt ist?
Ja, das ist eine sehr oft gestellte Frage tatsächlich. Mhm. Es gibt 18 Pinguinarten, die auch hauptsächlich in der Antarktis vorkommen. Es gibt aber ein paar Pinguinarten, wie zum Beispiel den Brillenpinguin und den Humboldtpinguin, die nicht in der Antarktis vorkommen, sondern in Südamerika oder in Afrika. Und wir haben hier halt in unserer Themenwelt Afrika die Brillenpinguine. Genau, die haben sich im Laufe der Evolution dann halt abgespalten von der Antarktis und sind jetzt an der Westküste Afrikas beheimatet.
Sag mal, Brillenpinguine, der Name kommt ja wahrscheinlich irgendwo her. Ich versuche gerade schon mal wieder selbst drauf zu schließen. Wahrscheinlich, weil sie so eine farblichen Absatz rund um die Augen haben.
Ja, genau, weil die aus Afrika kommen, kann es natürlich auch sehr warm werden. Mhm. Und die haben da so einen rosanen Augenring, sage ich mal. Der ist dafür da, damit halt die Augen es abkühlen können. Der ganze Körper wird natürlich dann gekühlt. Pinguine sind ja sehr gut isoliert. Das heißt, es ist schwieriger, sich abzukühlen, statt sich aufzuwärmen für einen Pinguin. Und deswegen haben die sich dann halt die Evolution das ausgedacht, dass sie da halt so einen Augenring haben, der rosa ist, weil er sehr stark durchblutet ist. Und dadurch dann halt die Pinguine sich selber runterkühlen können.
Gut, dann fangen wir mal langsam an, wie Sie das auch gewöhnt sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns jetzt zuerst, glaube ich, mal mit der Pinguinart an sich beschäftigen. Also du hast gesagt, ne, Brillenpinguine sind es, das, den Lebensraum, das haben wir auch schon erklärt. Aber was ist das Besondere an den Brillenpinguinen? Denn wenn ich so auf die Größe gucke, hätte ich jetzt zu dem Oberbegriff Pinguin allgemein, hätte ich was anderes erwartet. Aber es gibt wahrscheinlich noch viele andere Merkmale, oder?
Ja, genau. Es gibt ja sehr viele Merkmale bei den Pinguinen allgemein. Jede Art hat so ihre eigenen Sachen. Zum Beispiel der große Kaiserpinguin oder der kleine Zwergpinguin sind so ein bisschen die Ausstecher von der Größe. Und die Humboldtpinguine und die Brillenpinguine sind sich relativ ähnlich. Mhm. Da gibt es aber ein paar Merkmale, zum Beispiel so einen schwarzen Brustring oder ein bisschen an der Kopfform und an der Färbung vom Kopf. Da kann man das ein bisschen unterscheiden. Aber generell kann man sagen, dass alle Pinguinarten relativ unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel, wenn man den Felsenpinguin kennt mit dem Kopfschmuck, dem gelben. Der ist natürlich deutlich anders gefärbt als jetzt diese Pinguinart hier. Wenn man an den Pinguin denkt, denkt man meistens aber an den Königspinguin, würde ich mal behaupten.
Genau, das ist der, den man halt eben...
Genau, den man so aus Dokus kennt, der in der Antarktis in den großen Kolonien lebt, der die Eier an den Füßen hat. Das ist so das Klischee vom Pinguin, würde ich mal sagen. Mhm. Und dementsprechend sind unsere mittelgroßen Brillenpinguine dann doch für die meisten Leute relativ klein, obwohl die halt durchschnittlich groß sind für einen Pinguin.
Kann man so einen ungefähren Richtwert mal sagen? Also wie hoch sind die, wenn die so auf ihren beiden Beinen stehen?
Man sieht ja gerade schon, das ist relativ unterschiedlich. Mhm. Ich sag mal so zwischen 40 und 60 Zentimeter groß. Ja. können die dann schon werden. Genauso mit den Gewichten ist auch sehr unterschiedlich. Manche wiegen 2 Kilo, manche 3, manche dann sogar über 3.
Auch das sieht man.
Genau, das sieht man auch.
Ist wie bei uns Menschen. Oder?
Einige sind relativ groß, vor allen Dingen dann die Hähne. Und die Hennen sind ein bisschen kleiner und zierlicher. Aber da gibt es immer ein paar unterschiedliche Veranlagungen.
Geschlechtsmerkmal finde ich auch eine spannende Frage. Ne? Also gibt ja, bei Tieren ist es ja häufig der Fall so, dass man das anders als bei uns Menschen nicht so ganz auf den ersten Blick erkennen kann. Ich würde jetzt bei den Pinguinen auch sagen, weil ich es nicht weiß, eigentlich könnte ich da kein Geschlechtsmerkmal definieren, aber es wird ja eben eins geben, oder?
Nee, genau. Also es ist relativ schwierig für uns Menschen, das zu unterscheiden. Die Pinguine können das natürlich sehr gut untereinander.
Ja.
Aber wir müssen da eigentlich hauptsächlich Federproben nehmen, wo wir dann die Genetik halt ein bisschen untersuchen können, beziehungsweise ein Labor uns dann sagt, ob das ein männliches oder ein weibliches Tier ist. Einfach weil die Kleinigkeiten, die man da erkennen kann, zum Beispiel einen maskulineren Kopf oder einen größeren Körper, die sind so schwer zu erkennen, vor allem in jüngerem Alter. Und bis die Pinguine dann 5, 6 Jahre alt sind, dann abzuwarten und das dann halt zu erschätzen, was dann trotzdem schiefgehen kann, ist relativ schwierig. Zum Beispiel, wenn man unseren Sven anguckt, der ist relativ groß, oder auch der Pinguin Thomas, wogegen dann so ein Nils relativ klein ist. Das sind aber trotzdem alles Männchen. Und da kann man sich dann halt relativ schnell mal vertun. Und deswegen machen wir es immer mit einem genetischen Test dann.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich meine, wir reden hier über eine Vielzahl. Die haben alle Namen?
Ja, genau, die haben alle Namen. Wir machen uns natürlich das relativ einfach mit unseren Armbändern, die die meisten erkennen. Viele sagen dazu auch Schwimmflügel.
Genau die Frage hätte ich jetzt auch gestellt, warum die eigentlich Schwimmflügel tragen.
Das ist für uns relativ einfach, dann hat die Pinguine auf der Entfernung schon zu sehen. Wir können jeden Pinguin eigentlich gut unterscheiden, weil die individuelle Punktmuster auf dem Bauch haben. Das kann man so ein bisschen mit einem Fingerabdruck vergleichen. Oder auch im Gesicht kann man Unterschiede erkennen. Oder zum Beispiel auch hinten am Schwanz. Am Bürzel gibt es auch teilweise verschiedene Färbungen, dass da Flecken sind oder sowas. Und eigentlich kann man jeden Pinguin super unterscheiden. Aber in der Masse, wenn dann 30 Pinguine auf einen zugelaufen kommen, sieht man das schwer. Plus zusätzlich im Wasser haben wir natürlich dann Probleme, von oben das zu erkennen. Und deswegen haben wir uns das für uns selber einfacher gemacht, indem wir die Pinguine einfach alle einzeln markiert haben. Das hat auch neue Mitarbeiter oder sowas da relativ schnell reinkommen, damit wir da halt nicht im Chaos versinken.
Wie viele sind es denn insgesamt?
Das sind genau 30. Neuerdings aber erst, weil wir unseren neuesten Mitglied, den Picasso, haben. Das ist das letzte Küken, was hier geschlüpft ist. Mhm. Und jetzt sind wir auf die runde Zahl 30 gekommen.
Wahnsinn. Sag mal, die bewegen sich ja schon alle ziemlich nah beieinander. Sind Pinguine so Rudel- oder Familientiere, die sich untereinander stark brauchen als Gruppe?
Ja, also das sind halt Tiere, die in großen Kolonien in der Natur vorkommen. Mhm. Die haben jetzt nicht so intensive Freundschaften untereinander, wie man sich das vorstellt. Das heißt, würden wir jetzt die Hälfte von den Pinguinen wegnehmen und eine andere Hälfte einfügen, würden die Pinguine nach 1, 2 Tagen sich schon gut arrangiert haben, wenn sie sich schon in gefestigten Pärchen befinden. Aber die haben natürlich die Sicherheit untereinander, weil in einer großen Gruppe kann man schneller untergehen. Das sind Tiere, die sehr stark bejagt werden von zum Beispiel Zahnwalen oder von verschiedenen Robben.
Ja.
Und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man in einer großen Gruppe ist und in einer großen Gruppe dann halt den Schutz der Gruppe genießt, weil wenn es 100 sind, ist die Wahrscheinlichkeit, gefressen zu werden, weniger, als wenn es mal nur zu zweit ist. Und dementsprechend verhalten die sich halt immer relativ gebunden an die Gruppe. Und gerade jetzt, wo wir hier sitzen und reden und dann auch noch füttern, ist natürlich das ganz praktisch, dass man sich immer dann im Pulk zusammen nach vorne traut, weil man dadurch dann natürlich ein bisschen sich an den anderen halten kann.
Sind die Pinguine an sich intelligent oder, also wir haben ja hier schon Verschiedenes in den Podcast besprochen, also Tiere, die häufig einfach wirklich, denen man halt zwar schon was beibringen muss, aber die jetzt nicht ganz so viel Anlage mitbringen und dann gibt es halt eben welche, die sehr, sehr schnell die Dinge lernen. Wo sind da so die Pinguine einzuordnen?
Ich finde das immer relativ schwierig zu beantworten mit Intelligenz, weil natürlich jede Tierart auf irgendwas Spezielles angepasst ist.
Ja.
Also ich würde sagen, ein Pinguin ist insofern intelligent, dass er deutlich besser einen Fisch fangen kann als wir. Die wissen besser, wo der Fisch hinschwimmt, die können unter Wasser es besser einschätzen. Ein Pinguin wird aber niemals eine Rechenaufgabe hier lösen. Sprich, das ist immer schwer zu sagen, finde ich, ob ein Tier intelligent ist oder nicht. Für uns jetzt zum Training sind die Pinguine mittelmäßig intelligent. Also man kann mit denen schon was anfangen, man kann mit denen gut trainieren. Es sind jetzt aber keine Tiere, wie man das vielleicht von einem Hund kennt, die dann jetzt wirklich aktiv Lösungsvorschläge bieten. Wenn ein Pinguin aber was verstanden hat, zum Beispiel im Tagetraining oder auf die Waage zu steigen, auf ein Signal, ist das eigentlich relativ zuverlässig. Aber das kann man natürlich nicht mit anderen Tieren vergleichen. Aber wie gesagt, ich würde schon sagen, dass die jetzt nicht dumm sind.
Okay. Bei den Besuchern gehören die ja zu den absoluten Publikumslieblingen. Ne? Mhm. Wie kommt das eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Also ich höre das auch ganz oft, wenn ich erzähle im Privatumfeld, dass ich mit dem Pinguin arbeite und die anderen Tiere dann auch noch aufzähle, sind eigentlich immer die Pinguine, die dann halt im Kopf bleiben bei den Leuten. Und die Leute finden die Pinguine eigentlich immer am coolsten. Ich leite mir das so her, dass die Pinguine halt einfach ein ulkiges Auftreten haben. Die sehen halt süß aus, die laufen süß, sind relativ tollpatschig, haben trotzdem aber ein gutes Image, weil die Medien und auch die Filme und sowas natürlich Pinguine immer ganz positiv darstellen. Oder auch in verschiedenen Kinderfilmen häufig Pinguine dann die süßen Charaktere sind. Und ich glaube, dass das ein Zusammenspiel ist aus den Sachen der frühen Prägung von einem und dass sie halt so niedlich laufen. Dann auch die ganzen Vorurteile im Positiven, dass sie halt so treu sind, dass sie so friedfertig sind, dass sie so lange Wanderungen auf sich nehmen. In den Dokus meistens die Armen sind, die dann gefressen werden oder nicht rechtzeitig zum Ei zurückkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das alles halt zusammenspielt, dass die Besucher die dann einfach toll finden.
So, Tobi, jetzt sitzen wir hier. Die Pinguine haben sich, glaube ich, ein bisschen an uns gewöhnt. Ne? Also zum einen lockst du sie natürlich mit dem Futter. Zum anderen haben sie aber schon einen Moment gebraucht, gerade so, bis die uns hier irgendwie trauen, oder? Wahrscheinlich mir mehr als dir, dich kennen sie ja.
Genau, die Pinguine sind das nicht gewohnt, dass wir hier mit mehreren Leuten auf der Anlage sind und zusätzlich dann noch die ganze Zeit uns unterhalten. Dementsprechend wollten die erstmal ein bisschen vom Abstand gucken, wie wir so drauf sind, wollten ein bisschen sehen, was es hier so gibt, weil natürlich häufig mit mehreren Leuten verbunden ist, dass wir sie dann halt für medizinische Sachen oder sowas einfangen müssen. Jetzt, wo sie aber gemerkt haben, dass wir es gut mit ihnen meinen und dass es natürlich auch ihr Frühstück parallel gibt, sind die eigentlich relativ gut aufgetaut. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass sie halt so zutraulich heute sind. Finde ich aber relativ schön, weil es natürlich für die Pinguine jetzt auch eine wertvolle Erfahrung ist, dass es halt auch schön sein kann mit vielen Leuten.
Ich will da auf zutraulich noch einmal eingehen, damit da kein falscher Eindruck bei den Zuhörerinnen und Zuhörern entsteht. Also die kommen schon ziemlich nah an uns ran, schnappen sich dann den Fisch weg, aber dass die jetzt hier quasi stehen und darauf warten, dass du denen einmal den Kopf streichelst oder so, das ist nicht der Fall.
Ne? Nee, genau, das ist nicht der Fall. Das kann man vielleicht mal irgendwo gesehen haben, das sind meistens aber dann fehlgeprägte Tiere, die Hand aufgezogen sind. Dadurch, dass alle Tiere hier in der Gruppe natürlich aufgezogen wurden von den Eltern, ist es halt so, dass sie immer eine gewisse Distanz zu uns bewahren. Weil, wie ich ja vorhin schon einmal erwähnt habe, sind das halt in der Natur Tiere, die halt relativ viele Feinde haben. Mhm. Und dementsprechend ist das schon verankert bei denen, dass sie sehr vorsichtig sind und auch auf hektische Bewegungen oder sowas relativ schnell reagieren. Dementsprechend ist das halt so, dass alles, was neu ist, wie zum Beispiel jetzt hier zu zweit zu sitzen, erstmal was Gruseliges bedeutet.
So, jetzt lass uns mal auf die Schwimmfähigkeit eingehen. Ne? Also wir sehen ja hier, wir sitzen auf dem Trockenen, aber direkt hinter uns ist ja eine große Wasseranlage. Und du hattest ja vorhin im ersten Teil auch schon mal gesagt, dass die halt eben ins Wasser gehen oder ihr die dann seht, wenn sie im Wasser sind. Schwimmen Brillenpinguine denn gut oder nur weil sie müssen?
Also die schwimmen sehr gut und auch sehr gerne. Man sieht ja am Land immer das Tollpatschige. Mhm. Das ist im Wasser ganz anders. Im Wasser sind das wirklich, sag ich mal, Sportskanonen. Der ganze Körper ist an die wasserlebende Weise angepasst. Die sind sehr schnell, sehr wendig, auch stromlinienförmig, dass die halt da relativ energiesparend schwimmen können und haben halt ihre Flügel komplett drauf angepasst, quasi als kleine Paddel und können dann unter Wasser dementsprechend fliegen.
Das wollte ich gerade fragen. Also Hauptfortbewegungs Instrument sind dann die Flügel, ne? Und ansonsten Füße?
Oder? Ja, die Füße.
Genau, die Füße. Die haben auch Schwimmhäute und so. Also sind das die vier Dinge, die die brauchen, um schnell nach vorne zu kommen?
Also hauptsächlich können die mit den Flügeln dann Gas geben. Natürlich, die Füße können ein bisschen unterstützen, können auch ein bisschen bei der Lenkung helfen. Aber hauptsächlich geben die mit den Flügeln Gas und können halt wirklich richtig fliegen unter Wasser. Das kann man quasi genauso vergleichen. Ein Vogel braucht halt die Luft und muss die beiseite stoßen und die Thermik. Und so ein Pinguin kann das halt gut mit den Flügeln alles ausgleichen unter Wasser. Und das ist eigentlich quasi fast dasselbe, halt nur unter Wasser anstatt über Wasser.
Sind die Flügel dann, also stehen die dann so 90 Grad ab und die bewegen sich oder legen die an?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn die zum Beispiel einmal auf Geschwindigkeit sind, können die Flügel auch anlegen, dass die halt ein bisschen stromlinienförmiger sind. Ja. Wenn die aber gerade Gas geben, können die mit den Flügeln richtig schlagen. Das ist je nachdem, wofür die gerade brauchen. In der Jagd zum Beispiel sind die Flügel auch sehr wichtig, um dann halt das Gleichgewicht unter Wasser zu halten, um dann halt sich schnell wendig in verschiedene Richtungen fortzubewegen. Dementsprechend ist das relativ unterschiedlich. Je nachdem, was sie gerade unter Wasser machen, benutzen die Flügel halt mehr oder weniger.
Schwimmen die also immer gerade oder drehen die sich auch?
Also die schwimmen schon hauptsächlich gerade insofern, dass der Bauch unten ist und der Rücken oben.
Genau, das war gerade gemeint, richtig.
Genau, das hat ja auch, man sieht ja auch die Farbe, es hat auch einen Grund, dass sie so schwimmen, nämlich dass sie von unten schwerer zu sehen sind, weil der Himmel natürlich hell ist. Und von oben kann man sie schwerer sehen, weil meistens der Untergrund dunkler wird. Und dementsprechend wäre es natürlich nicht so clever, falsch rum zu schwimmen, weil dann würde man sich natürlich auffällig verhalten. Dann wären die Feinde wieder im Spiel. Und deswegen schwimmen die eigentlich immer schon so, wie man sich das vorstellt, mit dem Bauch unten und dem Rücken oben.
Sag mal, wie sieht denn das mit Zeiten aus? Also wir sitzen jetzt natürlich hier auf der Anlage, da geht jetzt gerade keiner ins Wasser. Aber kann man sagen, wie lange sind die im Wasser, wie lange sind die an Land, wie lange können die im Wasser bleiben, ohne dass sie da irgendwie Probleme haben? Gibt es da so Richtwerte?
Das ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was für eine Jahreszeit wir haben, je nachdem, was für eine Individuenqualität wir haben, ob die lieber schwimmen, ob die lieber am Land sind. Und auch ganz unterschiedlich zu dem, was die Tiere halt gerade brauchen. In der Natur zum Beispiel kann es sein, dass sie mehrere Tage am Stück im Wasser sind und dann da halt weit rausschwimmen, um zu jagen. Hier bei uns kann man schon sagen, dass sie jeden Tag einige Stunden schwimmen. Mhm. Natürlich aber gar nicht zu vergleichen mit der Natur. Die Pinguine sind aber relativ gerne im Wasser, gerade im Sommer schwimmen die da gerne drin, spielen dann auch relativ gerne. Jetzt im Winter sind die weniger im Wasser, schwimmen aber trotzdem noch verhältnismäßig viel.
Hat das wirklich auch was so mit Wärme und Kälte zu tun? Also, dass Sie vielleicht sagen, jetzt im Winter, wir haben heute, glaube ich, irgendwie so um die 3-4 Grad hier bei der Aufzeichnung, oder dass Sie denken, es ist viel zu kalt da in dem...
Natürlich haben die verschiedene Instinkte und der Instinkt sagt ihnen natürlich, wenn es kalt ist, gehe ich jetzt nicht im Wasser, ein bisschen spielen und zum Spaß rumschwimmen, weil man natürlich dann sehr viel Energie verbrauchen würde. Im Sommer, wenn die generell mehr Energie zur Verfügung haben, weil die nicht so viel damit verbringen müssen, ihren Körper aufzuwärmen, ist natürlich deutlich verlockender, schwimmen zu gehen, weil man sich erstens ein bisschen abkühlen kann und zweitens, weil man halt einfach die Ressourcen dazu hat, um halt die Zeit in Anführungsstrichen zu verschwenden und halt einfach zum persönlichen Vergnügen das zu machen.
Jetzt haben wir schon zweimal gesagt, dass wir hier sitzen und du hier so einen roten Eimer mit Futter dabei hast. Aber da interessiert es die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Regel ja auch, was fressen so Tiere eigentlich? Also ich sehe jetzt, und man riecht es leider auch, du hast halt jede Menge Fisch dabei. Ja. Ne?
Genau, wir füttern jetzt gerade hier Hering. Wir haben verschiedene Fischarten, die wir denen geben, zum Beispiel Hering. Makrele haben wir schon mal ausprobiert, Lodden oder Sprotten haben wir schon gegeben. Sardinen gibt's. Das wechseln wir halt immer relativ viel. Jeden Tag gibt es ein anderes Motto quasi. Das heißt, heute ist der Heringtag, morgen wäre zum Beispiel dann der Loddentag. Das machen wir bewusst so, weil jeder Pinguin ein bisschen anderen Geschmack hat. Damit aber alle Pinguine gut versorgt sind und verschiedene Geschmäcker auch mal kriegen, füttern wir halt immer tagesformmäßig verschiedene Fischarten, damit halt jeder Pinguin auch mal gezwungen ist, einen Fisch zu fressen, der vielleicht nicht sein Lieblingsfisch ist. Weil sonst würden auf Dauer vielleicht immer Pinguin Gerrit nur noch Hering fressen, wohingegen Pinguin Rico dann ausschließlich Lodde frisst. Genau, das machen wir relativ vielfältig, damit die Pinguine natürlich Abwechslung haben und auch einfach, damit die mit allen möglichen versorgt sind. Zusätzlich gibt es jeden Tag noch eine Vitamintablette, einfach prophylaktisch, damit die halt alles abgedeckt haben.
Jetzt habe ich mir, als wir vorhin hier schon auf die Anlage gegangen sind und du so den ersten Hering verteilt hast, da hatte ich so für mich gedacht, mein Gott, die Fische sind viel größer, als ich jetzt bei den Pinguinen irgendwie gedacht habe, so in Relation. Vielleicht einmal dazu beschrieben, die beißen bei dir nicht ab oder sonst irgendwie, sondern erinnert mich ein bisschen an die Seelöwen. Also die nehmen die auch quasi so im Ganzen zwei, dreimal geschluckt und dann ist er weg, oder?
Ja, ganz genau. Sogar nur einmal geschluckt im besten Fall. Ja, die fangen den Fisch in der Natur und schlucken ihn sofort runter. In einem Fischschwarm hat man jetzt nicht unbedingt die Zeit, jeden Fisch einzeln zu kauen oder klein zu reißen, dann hat man halt dann dementsprechend Pech und kann halt weniger abkriegen. Und umso schneller man halt den Fisch runterschluckt, umso mehr Möglichkeiten hat man halt in einem Fischschwarm dann halt Fische zu fangen. Dementsprechend machen die es bei uns natürlich auch noch. Wir halten den Fisch hin und sie schlucken ihn im Ganzen sofort ab. Die Magensäure ist auch sehr stark, also die kann die Gräten und alles, ohne es gekaut zu haben, gut verdauen. Das ist für uns natürlich ganz praktisch. Und die Fische hier sind ungefähr so 15 bis 17 Zentimeter lang, um da eine Vorstellung zu haben. Die könnten aber auch ein bisschen größer sein, prinzipiell. Also Pinguine können sehr, sehr große Stücke auf einmal runterschlucken und können das dann halt auch sehr gut im Magen dann verdauen.
Lässt natürlich nochmal eine Frage zu, ne? Wenn wir, also ich sehe ja einen Pinguin von so ganz nah jetzt auch zum ersten Mal. Was ist das vorne? Ist das ein Schnabel? Ist das ein Mund? Sind da Zähne drin? Oder das sieht man ja halt eben auch nicht so jeden Tag. Fragen wir da mal nach.
Ja, also das ist natürlich ein Schnabel mit sowas ähnlichem wie Zähnen. Mhm. Da sind so kleine Widerhaken drin, das kann man dann vielleicht auch, wenn man mal die Gelegenheit hat, näher dran zu kommen, gut sehen. Vorne ist erstens eine große, scharfe, kleine Art Zange, würde ich sagen, um den Fisch festzuhalten. Und die Zunge als auch der Schnabel haben dann halt kleine Widerhaken, die dann halt den Fisch daran hindern, wieder aus dem Schnabel rauszurutschen. Weil so ein Fisch ist natürlich auch relativ glitschig. Und wenn man dann halt die ganzen Widerhaken hat, die sich dann in den Schuppen dann halt festsetzen, hat man halt gute Chancen, den Fisch dann halt runterzuschlucken. Ist für uns relativ unangenehm, wenn wir mal gebissen werden, weil die Widerhaken natürlich dann auch unsere Haut relativ schnell kaputt machen. Aber ja, das ist dann einfach ein Schnabel mit kleinen Zähnchen drin, würde ich mal sagen. Das sind natürlich keine richtigen Zähne, aber kleinen angespitzten Stellen.
Dann, um jetzt am Ende nochmal vielleicht den Bereich rund ums Futter abzuschließen, ist natürlich die Frage, wie viel Fisch haut sich so ein Pinguin denn eigentlich rein?
Das ist ganz unterschiedlich, auch je nachdem, wie groß die sind. Und je
deswegen
nachdem,
auch das unterschiedliche Gewicht. Ne?
Ja, genau.
Ist wie bei uns beiden.
Das kommt ja nicht von ungefähr, dass die anderen ein bisschen schwerer sind. Wir geben am Tag so zwischen 4 und 12 Kilo Fisch den ganzen Pinguin hier als Gruppe. Und wir können dann halt natürlich festlegen, wer wie viel ungefähr frisst, wenn wir die füttern. Mhm. Im Großen und Ganzen kriegt aber jeder so viel, wie er möchte. Und das sind dann so zwischen, wie gesagt, den 4 oder 12 Kilo Fisch. Das gucken wir dann immer halt individuell, wie viel Hunger die gerade haben. Das ist im Winter ein bisschen mehr als im Sommer, weil die dann auch mehr Kalorien verbrauchen in der ganzen Zeit. Aber ja, das ist ganz unterschiedlich.
Letzte Frage zu dem Bereich. Füttert ihr die jeden Tag quasi von Hand oder gibt es auch irgendwelche Stellen, wo dann der Fisch quasi nur hingelegt wird und man bedient sich selbst?
Das machen wir auch relativ verschieden, damit die Tiere natürlich viel Abwechslung haben. Es gibt Tage, da geben wir das ausschließlich aus der Hand. Dann gibt es Tage, dann geben wir es auch immer im Wasser. Dann haben wir zum Beispiel auch Eisbomben, dass wir den Fisch einfrieren, dass halt die Pinguine auch Abwechslung haben. Oder in unseren Enrichment-Gegenstände können wir auch Fisch reintun, dass die Pinguine sich das halt ein bisschen erarbeiten müssen und quasi spielen müssen, um den Fisch zu kriegen. Jeden Tag geben wir aber mindestens einmal allen Pinguinen das aus der Hand, um mal den Überblick zu behalten. Genau. Wenn wir dann kreuz und quer da hunderte von Fischen ins Wasser werfen, können wir nicht nachvollziehen, wer wie gut frisst. Deswegen gibt es einmal am Tag auf jeden Fall aus der Hand. Und die anderen Portionen sind noch relativ frei zu gestalten, was der jeweilige Tierpfleger gerade möchte. Häufig geben wir aber zweimal aus der Hand, damit die Pinguine dann einfach den Bezug zu uns bewahren.
Tobi, dann lass uns noch einmal über die Gruppe an sich reden. Und zwar will ich ein Stück weit darauf hinaus, wir haben das vorhin schon mal, haben wir das mal so gestreift, das Thema, dass wir gesagt haben, die halt eben schon so im Rudel unterwegs sind. Aber wie sieht es eigentlich so mit individuellen Merkmalen und Charaktereigenschaften aus? Also gibt es quasi in so einer Gruppe den großen Boss, der irgendwie das vorgibt? Und zweite Frage in dem Zusammenhang, können wir aber auch noch trennen in der Beantwortung. Du hattest vorhin mal von Pärchenbildung gesprochen. Das will ich auch noch mal gerne mit dir besprechen. Aber fangen wir mal mit dem Chef an.
Ja, ich habe ja vorhin schon einmal erzählt, dass das halt kolonielebende Tiere sind, die eine relativ lockere Gruppe haben. Das heißt, sie haben jetzt nicht, dass sie jeden kennen. Sie kennen jeden flüchtig, aber nicht richtig. Natürlich bei unseren 30 Tieren kennt jeder jeden, aber in der Natur dann mit großen Kolonien nicht. Es ist aber so, dass es immer Tiere gibt, die halt ein bisschen charakterstärker sind. Das kann man gut bei den Höhlen sehen. Ja. Wir haben ja verschiedene Höhlen hier auf der Anlage, in denen die Tiere auch brüten können. Da sind die beliebtesten Höhlen immer bei den charakterstärksten Tieren. Das hat aber nicht unbedingt was mit der Kraft zu tun, sondern einfach mit den Tieren, die halt besonders mutig sind und besonders ausdauernd, halt ihre Höhle dann zu verteidigen. So richtig einen Chef von allen gibt es halt dementsprechend nicht.
Mir fällt auch auf, dass, also wenn wir mal so an uns andere Rudeltiere hier bei euch angeguckt haben, dann gibt es halt eben mal Gemecker oder kleine Streitereien oder dass man sich ärgert oder sonst irgendwie. Jetzt sitzen wir ja schon eine geraume Zeit, aber da nimmt man so gar nichts wahr. Ne? Also ist denen das mehr oder weniger egal oder kennen die Konflikte in der Gruppe eher nicht?
Die kennen auf jeden Fall Konflikte, aber halt um andere Ressourcen. Zum Beispiel um die Höhlen gibt es dann häufig Konflikte und bei der Partnerwahl oder beim Nistmaterial gibt es Konflikte. Jetzt hier beim Futtern gibt es eigentlich keine Konflikte, weil in der Natur natürlich jetzt auch im Fischschwarm kein Futterneid herrscht. Da hat jeder die Möglichkeit, sich was zu fangen und wenn er es nicht tut, hat er mehr oder weniger Pech gehabt. Mhm. Hier ist es ja genauso, jeder kann so viel haben, wie er möchte. Natürlich ist der einmal irgendwann leer, aber am nächsten Tag geben wir halt einfach mehr Fisch und dementsprechend wissen die Tiere eigentlich auch, dass sie hier genug bekommen und es ist auch gar nicht veranlagt bei denen, In so einem Löwenrudel kann man sich das ja vorstellen, das ist eine Beute, alle müssen das kriegen, was sie können. Da fängt jeder seine eigene Beute und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Dementsprechend gibt es halt nicht so ungefähr so große Streitigkeiten um das Futter. Man kann trotzdem aber merken, bei den verschiedenen Charakteren, die sind alle relativ unterschiedlich, dass die ein bisschen forscheren Pinguine halt lieber nach vorne kommen und dann auch den ein bisschen zurückhaltenderen das vielleicht mal aus dem Schnabel klauen. Ist aber trotzdem mal kein Grund zum Streiten, weil es dann einfach ein bisschen daran liegt, dass sie halt ein bisschen frecher sind. Das hat nichts damit zu tun, dass sie den anderen jetzt irgendwie dominieren wollen oder so. Genau.
Aber sowas wie individuelle Charaktereigenschaften, gibt es das? Also hat so ein Brillenpinguin eine individuelle Persönlichkeit oder sagt ihr auch, so ganz sind wir uns da noch nicht sicher?
Doch, auf jeden Fall. Zum Beispiel einer unserer Pinguine ist der Gerrit. Der ist sehr charaktereigen, würde ich mal behaupten. Der frisst zum Beispiel nur den Fisch aus der Hand. Der frisst den nicht, wenn er auf den Boden gefallen ist. Wohingegen unser Pinguin Kong den Fisch lieber frisst, wenn er auf dem Boden gewesen ist und dann eher zurückhaltend ist, zu uns nach vorne zu kommen. Also jeder Pinguin ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Vor allen Dingen kann man das halt gut sehen, wenn wir da mit den Tieren Wagentraining oder ähnliches machen, kann man das halt ganz gut einschätzen. Oder auch jetzt in der Gruppe, dass einige Tiere halt ein bisschen konfliktscheuer sind, andere suchen den Konflikt eher. Und die sind auf jeden Fall, auch beim Enrichment oder sowas, sehr unterschiedlich alle von ihren Talenten und Veranlagungen.
Dann gehen wir mal auf die Pärchenbildung ein. Also, ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Brillenpinguine monogame Paare bilden. Stimmt das oder habt ihr sie auch schon mal anders erwischt?
Also, wir haben natürlich schon mal anderes erwischt. Ist ja häufig auch so ein kleines Vorurteil, dass Pinguine ihr Leben lang monogam sind und treu sind. Das stimmt auch insofern, dass die meisten Pärchen, wenn die sich einmal gefunden haben und verschiedene Rituale, wie zum Beispiel die erste Jungtieraufzucht oder sowas hatten, dann auch zusammenbleiben. Trotzdem haben wir aber auch schon mal fremdgehende Pinguine erwischt, beziehungsweise auch schon mal das Pärchen, als sich gegenseitig ausgespannt haben. Zum Beispiel auch Kong, habe ich ja gerade schon mal von gesprochen. Der hat die Ella, dem vorigen Partner, ausgespannt. Das heißt, Ella war schon mal in einer Beziehung, jetzt hat sie aber Kong als Partner. Und deswegen ist es ganz unterschiedlich. Und es gibt auch verschiedene Pinguinarten, wo es auch ein bisschen ausgeprägter ist. Zum Beispiel bei dem Adelie-Pinguin gibt es sogar so etwas Ähnliches wie Prostitution für Nistmaterial, wohingegen bei den Brillenpinguinen das jetzt nicht so stark ausgeprägt ist. Trotzdem können wir uns nie sicher sein, ob es wirklich jetzt der Vater ist, der mit dem Weibchen verpaart ist, der dann halt das Ei befruchtet hat.
Wie läuft denn so eine Partnerwahl ab? Kann man das sagen oder beobachten oder machen die es irgendwie so unter sich aus?
Nee, das kann man ganz gut beobachten. Am Anfang ist das vor allen Dingen so, dass die halt relativ viel Zeit miteinander verbringen. Dann ist das Männchen halt viel am Balzen. Das Weibchen fängt dann auch irgendwann an, das Ganze zu imitieren. Und dann sieht man halt relativ viele kleine Rituale, die die Beziehung ein bisschen stärken sollen. Und dem Pinguin halt dann ein bisschen die Möglichkeit gibt, zu sehen, ob der jeweilige Partner auch zu einem passt. Dann geht es meistens weiter mit einer Auswahl von einer Höhle und dem ersten gebauten Nest. Und wenn das alles geklappt hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es ein sicheres Pärchen ist.
So, ich hatte gesagt, wir sind hier auf der Iconi Fernwärme Pinguin Bay, also eine extra Anlage für die Pinguine. Ist, glaube ich, auch mit die neueste in der Zoom-Erlebniswelt. Aber wir müssen uns die jetzt mal ein bisschen genauer angucken, weil ihr legt ja schon extrem Wert darauf bei allen Anlagen, dass das halt eben für die Tiere ein schönes Zuhause wird. Aber ich habe zum Beispiel als Besucher sind mir die Vielzahl der Höhlen hier auf der Anlage sind mir, oder Nester, wie du es gesagt hast, sind mir gar nicht aufgefallen. Ne? Das ist das, was die Pinguine brauchen. Du hast gerade gesagt, erster Nestbau, also quasi wie die erste eigene Bude.
Genau.
Wie viele habt ihr denn davon?
Also man muss sagen, dass wir mehr Höhlen haben als Pinguine, das machen wir aber auch bewusst, damit halt jedes Pärchen eine Höhle suchen kann. Prinzipiell bei 30 Pinguinen kann es höchstens 15 Paare geben. Wir haben ja mehr Höhlen als Pinguine, wie gesagt, obwohl es wir nur die Hälfte eigentlich bräuchten. Das machen wir aber extra, damit es halt möglichst wenig Konflikte gibt und damit sich auch jeder Pinguin seine eigene Höhle aussuchen kann. Man merkt ganz stark den Wohnungsmarkt, welche beliebter sind, zum Beispiel die Höhle 4 und 5, sind mit die beliebtesten hier, wohingegen dann hinten im hinteren Bereich der Anlage bei der Wiese die Höhlen relativ unbeliebt sind. Die Höhlen haben aber mehrere Aufgaben, zum Beispiel den Wetterschutz. Wenn die Tiere dann zum Beispiel über Starkregen oder sowas sich zurückziehen wollen, können sie es in die Höhlen tun. Die können das aber auch als, wie gesagt, Brutplatz benutzen. Oder auch einfach, wenn es im Winter halt kalt wird, können wir dann zum Beispiel Bambus einstreuen und die können sich dann da halt ein bisschen wettergeschützt aufhalten.
Beschreiben wir die Anlage an sich mal. Mir erscheint es, als wenn es irgendwie ein großes Oval ist. Das ist richtig.
Ja, genau. Wir haben das extra so konzipiert, dass halt der Wasserbereich ein bisschen, natürlich ist das immer relativ, entfernt ist von den Bruthöhlen, dass die Pinguine halt immer eine gewisse Strecke zurücklegen müssen. Das kommt der natürlichen Brutpflege dann nämlich nach, dass die Pinguine halt im Wasser sind, dann den Fisch jagen und dann zurück zu ihrer Höhle kommen und zu ihrem Partner und dann dort halt das Jungtier aufziehen. Deswegen ist die ovale Form auch relativ praktisch, weil wir dann einmal rundherum die Höhlen haben können, relativ zentral, nämlich das ist das große Wasserbecken und da können die Pinguine sich dann halt schön aufhalten. Ist auch relativ praktisch, wenn die eine kleine Strecke zurückzulegen haben, weil wir dann natürlich die Pinguine ein bisschen abtrocknen lassen können in dem kleinen Weg, dass das Nest nicht so zugematscht ist.
Jetzt sehe ich hier bei der bei dem Wasserbecken, das ist, das sehen wir jetzt wahrscheinlich besser als die Besucher, die vorne dran stehen. Das ist irgendwie steinmäßig so abschüssig. Also mögen Pinguine es so langsam ins Wasser zu gehen. Also die brauchen jetzt auch keine Stufen oder so, aber das ist...
Das ist auch ganz unterschiedlich nach den Arten. Die Brillenpinguine kommen ja an Sandstränden vor. Deswegen sind die das von Natur aus gewöhnt, dass sie einen leichten Ausstieg haben. Wohingegen die meisten arktischen Pinguine, da kennt man ja vielleicht auch die Bilder, aus dem Wasser richtig rausspringen. Weil die in der Packeisregion dann halt starke Kanten haben und dann da halt hochspringen. Das ist aber immer, je nachdem, wo die halt in der Natur vorkommen, da passen wir uns dann halt im Zoo bestmöglichst an, dass das halt nachempfunden wird.
Frage nochmal dazu, ein Innengehege gibt es hier nicht, ne, auf der Anlage?
Nee, genau, das ist auch gar nicht nötig, weil an der Westküste Afrikas natürlich auch verschiedene Witterungsbedingungen sind, das Klima da relativ rau sein kann. Und deswegen reichen eigentlich die Bruthöhlen relativ gut. Wir haben da auch Gummimatten drin auf dem Boden, damit die halt ein bisschen isoliert sind und zusätzlich dann halt das Nistmaterial. Und wenn dann da zwei Pinguine drin sitzen, in dem kleinen Raum, ist es eigentlich schon relativ schön kuschelig. Und deswegen brauchen die eigentlich kein Innengehege.
Jetzt wird der ein oder andere aufmerksame Zuhörer sagen, ja, aber was ist denn, wenn wir dann doch mal irgendwie -6, -8 Grad haben? Dann sorgt ihr irgendwie für das nötige Material auf der Anlage, dass die es sich schön warm machen können.
Ne? Genau, unsere Pinguine haben immer so viel Bambus zur Verfügung, wie sie haben wollen, dass die halt damit ihre Nester bauen können. Und der Bambus ist dann halt von uns teilweise als Hilfestellung schon in die Höhlen gelegt, wenn es besonders kalt ist. Jetzt bei den jetzigen Temperaturen brauchen wir das nicht mehr. Da können die Pinguine das gerne selber sich einrichten, wie ihnen das gefällt. Aber vor allen Dingen, wenn es dann wirklich kalt wird, packen wir dann halt da verschiedene isolierende Materialien rein.
So, Tobi, wir verquatschen uns hier gerade fleißig, ne? Denn wir gehen mehr als auf die Zielgerade hier in unserer Folge. Aber es ist natürlich auch super spannend, hier zu sitzen und dabei die Pinguine zu beobachten. Deswegen jetzt zum Abschluss nochmal zu einem ernsteren Thema. Und zwar geht es da um Gefährdungsstatus. Brillenpinguine, wo sind die einzuordnen?
Genau, die Pinguine sind mittlerweile von stark gefährdet, auch vom Aussterben bedroht hochgestuft worden. Das ist natürlich eine alarmierende Sache, weil das die IUCN, die das halt alles einträgt, eine Tierart hochstuft, ist immer relativ mit viel Aufwand verbunden. Und das ist eigentlich das, was man appellieren muss, dass man halt jetzt was tun muss. Weil die Pinguine sind so ein bisschen zu vergleichen mit einem Kanarienvogel damals im Bergbau. Wenn der umgekippt ist, dann ist irgendwas nicht ganz richtig. Die Pinguine sind jetzt auch einer der ersten Tierarten, die wirklich um Klimaerwärmung, um Umweltverschmutzung und sowas halt dann zu kämpfen haben. Und dementsprechend sind das jetzt halt die Vorboten von dem, was halt alles dann kommen wird. Denn durch zum Beispiel Klimaerwärmung werden Fischschwärme umgeleitet. Da sind die Pinguine dann halt gezwungen, weiter rauszuschwimmen, wo mehr Gefahren lauern. Dann können sie halt schneller verhungern, weil sie nicht schnell genug zu den Fischschwärmen können. Dann der ganze Müll natürlich, auch Tourismus oder Hotelindustrie, die dann an den Stränden gebaut werden. Das ist natürlich ein großes Problem, aber auch eine Sache der Guano, das ist der Untergrund von den Pinguinkolonien, das ist der Kot quasi, der über Jahrhunderte oder Jahrzehnte dann halt sich angehäuft hat. Der wird für zum Beispiel Sprengstoff oder für Düngemittel abgebaut, da werden den Pinguinen dann quasi der Boden unter den Füßen weggezogen. Und das sind alles Kleinigkeiten, die dazu beitragen, dass ausgerechnet wurde vor einigen Jahren, dass 2030 der letzte Pinguin in der Natur sterben wird, der letzte Brillenpinguin. Laut Rechnungen, das kann sich natürlich immer noch mal verschieben. Zurzeit ist es eigentlich relativ gut. Es gibt eine Population mit 5000 Individuen an einem Strand, die sich gerade ein bisschen erholt hat. Die steigt gerade an. Alle anderen Kolonien steigen aber gerade leider von den Zahlen her ab. Und deswegen muss man halt ein bisschen drauf achten und jetzt auch zeitig dafür sorgen, dass halt die Pinguine halt geschützt werden.
So, zum Abschluss aber nochmal der Hinweis, auch für unsere Besucherinnen und Besucher, wenn die live hier im Zoo sind, um sich die Brillenpinguine dann auch anzugucken. Man kann im Grunde auch ein bisschen was von denen mitnehmen, denn ihr habt euch eine Beschäftigungsmethode für die Tiere ausgedacht. Beschreib mal, was macht ihr mit denen?
Genau, also eine unserer Beschäftigungsmethoden ist, dass die Tiere über eine Farbpalette laufen und im Anschluss dann über ein Gemälde dann halt
über eine Leinwand.
Über eine Leinwand, genau. Und dort können die Pinguine dann halt ein bisschen sich austoben, neue Untergründe feststellen, neue Farben und sowas sehen. Und für die Pinguine ist das eine Bereicherung. Zusätzlich ist es aber auch eine Bereicherung für uns, weil wir dann die Tiere ein bisschen individuell kennenlernen können weiter. Und noch zusätzlich ist es eine Bereicherung für die wildlebenden Pinguine, weil ein Teil unserer Erlöse geht zu einem sogenannten Zankop-Projekt. Dort werden halt verschiedene afrikanische Wasservögel, unter anderem auch Pinguine, halt geschützt. Und das ist dann halt ganz schön, dass unsere Pinguine hier stellvertretend für ihre wilden Artgenossen ein bisschen Geld sammeln können.
Genau. Wenn die Besucherinnen und Besucher Lust auf ein Pinguingemälde haben, die gibt es wie gesagt im Zooshop und ein Teil der Erlöse geht an die Organisation Zankop. Tobi, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir hier sitzen konnten auf
dieser Seite. Ja, sehr gerne.
Also ich habe ja da auch den Riesenvorteil, auch Dinge zu sehen, die echt wirklich einzigartig sind. Wenn Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über die Brillenpinguine weiter informieren wollen, dann können Sie das natürlich wie immer auf unserer Homepage www.zoom-erlebniswelt.de. Wir bleiben einfach noch ein bisschen hier sitzen.
Ja,
wünschen Ihnen noch alles Gute und freuen uns, wenn Sie dann beim nächsten Mal dabei sind. Bis dann. Tschüss.